Schwestern und Brüder, ich freue mich über die Einladung zu dieser Predigt und danke dem Stadtdechant, Ihrem Pfarrer, lieber Jörg, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns auf dem Weg zum Katholikentag kennengelernt und schätzen gelernt und deswegen bin ich gerne gekommen. Vielleicht ein Satz zu mir, ich bin 63 Jahre alt, ich bin rheinischer Katholik, Vater von zwei Töchtern, Großvater von zwei Enkeln und seit 20 Jahren im Zentralkomitee Generalsekretär. Zentralkomitee, das die Vertretung der Laien ist, der Menschen in den Diözesanräten, also vom Pfarrgemeinderat über den Diözesanrat ins Zentralkomitee oder von den Verbänden Kolping KAB, BDKJ, Jugend, KfD, alles ist im Zentralkomitee. Und ich soll jetzt sprechen über den Finger in die Wunde zu legen. Ob mir das gelingt, müssen Sie nachher entscheiden. Ich versuche es relativ fair zu machen, sodass jeder was abkriegt. Und ich auch. Im Mittelpunkt des Evangeliums heute steht ja das Wort Zeugnis. Und ich möchte das etwas verkürzen, eben auf das Zeugnis. Und weil ich noch ganz voll bin vom Katholikentag in Münster zum Thema Suche Frieden, möchte ich ein anderes Katholikentagsleitwort, das ich für genauso gut halte, in den Mittelpunkt stellen, gebt Zeugnis von eurer Hoffnung. Und ich will das mit drei Worten sagen, weil es ja auch um die Laien gehen soll heute Abend, mit den Worten Augenhöhe, Verantwortung und Synodalität. Augenhöhe, wer über Augenhöhe reflektiert, der lässt schon durchblicken, dass es vielleicht ein Problem gibt, weil man redet eigentlich da nur drüber, wenn man sagt, da fehlt etwas an Augenhöhe. Das Wichtigste für uns Laien in der Kirche ist ja nicht irgendeine Anerkennung durch das kirchliche Amt, sondern das Wichtigste ist für uns Taufe und Firmung. Durch die Taufe sind wir vollwertige Glieder des Volkes Gottes, vollwertig wir Laien, nicht minderwertig. Wir sind erster Klasse, nicht zweiter Klasse. In seinem ersten Lehrschreiben über die Freude am Evangelium formuliert Papst Franziskus im November 2019 in der Nummer 102, die Laien sind schlicht die riesige Mehrheit des Gottesvolkes. In ihrem Dienst steht eine Minderheit, die geweihten Amtsträger. So ist es. Das heißt, wir sind Kirche, wir sind vollwertig, wir sind geistbegabt und als Glieder des Volkes Gottes auf Augenhöhe. Und gerade vorgestern hat man gesehen, wie das gut geht. Da ist nämlich ein Text des Papstes veröffentlicht worden über die Jugendsynode und es gab eine gemeinsame Pressemeldung, raten Sie von wem? Von Kardinal Marx als Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz und Thomas Anduni, dem Vorsitzenden des BDKJ. Also auf Augenhöhe. Das hat mir gefallen. Ich habe auch Gegenteiliges erlebt. Ich war beim Abschluss des Eucharistischen Kongresses in Köln und da war der Kardinal Meißner und der wollte etwas Gutes sagen, hat ein Dankwort gesagt, das ihm aber etwas verunglückt ist, jedenfalls nach meinem Gefühl, weil er stand oben mit den Bischöfen und wollte gut sagen, dass er sich bedankt bei den Menschen, die gekommen sind und er sagte dann, liebe Gemeinde, da waren 5.000 oder 7.000 oder 8.000 oder 10.000, er sagte, es ist wunderbar, dass ihr gekommen seid. Es ist sehr schön, dass ihr mit uns feiern, weil wir Bischöfe, wir brauchen das, dass das Volk Gottes uns unterstützt. Und ich hatte aber so einen Ehrengastplatz, konnte ich nicht rufen, aber sonst hätte ich gerufen, Volk Gottes sind wir alle zusammen. Volk Gottes sind die da unten. Und die da oben, Volk Gottes sind wir alle. Es ist nicht so, dass das Volk Gottes die niederrangigen Menschen sind und Bischöfe, Priester, Ordensleuten sind mehr. Wir sind gemeinsam Volk Gottes. Und deswegen ist es, über Augenhöhe zu reden, wenigstens einen Moment ganz wichtig. Denn es gibt Missachtung des Engagements der Laien durch manche Amtsträger. Es gibt Formen von Klerikalismus, die uns sehr bedrängen, Die Machtfrage stellt sich. Deswegen ist es wichtig, dass wir auch hoffentlich einen Schritt weiterkommen in diesen Fragen. Und es gibt eine gewisse intellektuelle Verantwortungslosigkeit einiger Amtsträger, von denen ich will einfach eine Geschichte erzählen, die mir mit dem Bernhard Vogel geschehen ist. Der Bernhard Vogel, da war ich dabei, Sie kennen ihn alle, der war mal Präsident des Zentralkomitees, Ministerpräsident. Und der sagte im Gespräch mit einem Bischof: Wissen Sie, wir wollen ja nicht, dass Sie uns irgendwie folgen in jeder Hinsicht. Wir wollen mit Ihnen diskutieren und wir möchten, dass Sie unsere Argumente widerlegen. Und wenn Sie unsere Argumente nicht widerlegen oder Sie nicht widerlegen können, dann wollen wir, dass Sie uns auch folgen, dass Sie diesen Argumenten folgen und etwas verändern. Und in der Kirche gibt es, finde ich, dieses Schubladisieren von Briefen, das Nicht-Antworten, das Versanden lassen von Anliegen. Und ich habe gerade ein schönes Zitat dazu gefunden. Er ist 35 Jahre gerade gestorben, war auch in Münster. Der hat gesagt, es gibt so etwas wie die Häresie der Vergesslichkeit, des Nichtbeachtens, des Auf-sich-Beruhen-Lassens, die auch innerhalb der Kirche selbst in einem recht erheblichen Maße möglich ist. Die Sätze stammen von Karl Rahner aus dem Jahr 1962. Wenn Menschen erleben, dass sie nicht ernst genommen werden, wie sollen sie dann Zeugnis geben? Dann sagen sie oft in Abwandlung des Satzes von Martin Luther: Hier stehe ich, ich kann auch anders. Und sie gehen ihrer Wege und sie verlassen uns als Kirche. Und jeder Einzelne ist einer zu viel, der geht. Jeder ist ein Verlust. Aber, ich komme zu meinem zweiten Stichwort, wir alle sind in Verantwortung. Und wir alle sollten unsere Verantwortung wahrnehmen. Der schönste Satz des Konzils für mich persönlich ist der Satz: Die Laien sind dazu berufen, die Kirche an jenen Stellen und in den Verhältnissen anwesend und wirksam zu machen, wo die Kirche nur durch die Laien zum Salz der Erde werden kann. Was wichtig ist, muss man auf einen Fingernagel schreiben können oder auswendig lernen. Und deswegen habe ich den Satz auswendig gelernt, schon vor vielen Jahrzehnten, muss ich jetzt schon sagen, zwei Jahrzehnten. Die Laien sind berufen, die Kirche anwesend und wirksam zu machen, wo sie nur durch uns zum Salz der Erde werden kann. Laien machen Kirche anwesend und wirksam. Das wäre jetzt der Teil, wo ich den Finger in die Wunde uns von uns selbst lege, von uns Laien. Können wir das sagen? Kannst du das sagen? Ich mache Kirche anwesend und wirksam. Ist mir das klar, dass die Taufe was anderes ist als die Mitgliedschaft im 1. FC Köln? Dass die Taufe und die Firmung herausfordert, etwas zu tun in Gesellschaft und Kirche. Sich einbringen, ganz und gar seinen Mann und seine Frau stehen. Vielleicht ist ein anderes Bild noch hier geeignet. Gäbe es in unserem Land Christenverfolgung, würden nicht einfach nur die Amtsträger verfolgt, sondern wir alle. Meine Töchter sind 30 und 33 Jahre alt, als die Ältere zur Kommunion ging. Das ist nun auch schon wieder 25 Jahre her, habe ich ein Erlebnis, das mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen ist. Ein kleines Erlebnis. Wir waren in der Kommunionvorbereitung. Dieser Abend war bei uns zu Hause in unserem Wohnzimmer. Und die Eltern, also ein Elternabend, ne? Und der Diakon leitete diese Elternabende. Er hatte aber mir gesagt: Ich komme eine halbe Stunde später, ich habe vorher noch einen anderen Termin. Bitte fangt ihr schon mal an. Wir haben also angefangen, waren schon mitten im Gespräch und es wird 8:30, es klingelt, der kommt rein und jemand aus unserem Kreis, von den Laien, sagt: Ah, jetzt kommt ja die Kirche. Und ich glaube, diese kleine Anekdote ist signifikant und sie ist Klerikalismus von unten. Sie bedeutet nämlich, er, der Bischof, der Pfarrer, der Pater, die Schwester, die sind Kirche. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin nicht verantwortlich. Da baut sich eine Distanz auf, die, wie ich finde, verheerend ist, die unserer Verantwortung nicht gerecht wird. Unsere Verantwortung, die wir in unserem Leben ausüben müssen, die Verantwortung in Gesellschaft und Kirche, die Verantwortung, sich einzusetzen für den Schutz des Lebens von Anfang bis zum Ende, für die Familie, für gerechte Bildung, für die Menschen in Not, für die Flüchtlinge. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung als Christinnen und Christen. Und den Finger in die Wunde legen heißt auch, uns zu fragen, ob wir genug in dieser Hinsicht tun, ob wir genug Zeugnis geben von unserer Hoffnung und diese Verantwortung wahrnehmen. Gilt auch für uns innerhalb der Kirche. Und ich möchte kurz einige Sätze zitieren. Derzeit sind zwei Predigten im Netz explodiert. Die eine ist aus Münster, Bistum Münster, nämlich aus Fisbeck. Der Pfarrer mag es nicht, dass man sagt, es ist eine Wutpredigt, aber sie geht bei Facebook und woanders ab wie ein Zäpfchen. 65.000 Menschen haben sich diese Predigt angehört. Wenn Sie googeln, Fisbeck und Wutpredigt, finden Sie sie. Ich möchte aus einer anderen zitieren, aus dem Erzbistum Paderborn, aus der Abtei Königsmünster, wo der Pater zum ersten Fastensonntag gesagt hat, was auch immer Sie tun in dieser Fastenzeit und darüber hinaus, fragen Sie. Fragen Sie so viel, bis Sie Ihren Glauben verstanden haben und ihn gereinigt haben von den Überresten schädlicher Gottes- und Kirchenbilder, die wir alle noch in uns tragen und für die der Glaube immer anfällig sein wird. Klammer auf, so ein falsches Kirchenbild habe ich eben beschrieben, wo es heißt, Kirche sind nur die einen da, wir nicht. Weiter im Zitat, fragen Sie, warum eine gegenseitig anerkannte Taufe nicht ausreicht für eine weitergehende Sakramentengemeinschaft. Fragen Sie, warum die Kirche jahrhundertelang verkündet hat, ungetauft verstorbene Kinder kämen nicht in den Himmel und kein Wort der Reue darüber verlauten ließ, als diese angebliche Glaubenswahrheit sang- und klanglos beerdigt wurde. Fragen Sie, warum die Kirche jahrhundertelang in die Schlafzimmer mündiger Christen hineinregiert hat und es zum Teil immer noch tut. Fragen Sie, warum es ein Zölibat geben muss. Fragen Sie, warum das Geschlecht darüber entscheidet, ob ein Mensch Priester werden kann oder nicht. Fragen Sie, warum so ein Eiertanz aufgeführt wird, rund um alles zum Thema der sexuellen Orientierung. Ja, wir sind in einer großen Änderungszeit. Wir müssen etwas tun als Kirche. Wir müssen uns verändern. In Lingen war die Bischofskonferenz und hat gesagt, wenn wir Zeugnis geben wollen von unserem Glauben in dieser Zeit, muss die Kirche sich verändern. Darum mein drittes und letztes Stichwort, Synodalität. Priester und Laien brauchen echte Wertschätzung gegenseitig und sie brauchen eine Weggemeinschaft. Nicht anderes hat das Konzil mit dem Wort Communio umschrieben. Dass die Zeit schwierig ist, habe ich beschrieben. Ich habe mich jetzt erinnert an den Ökumenischen Kirchentag 2010, wo unser Präsident des Zentralkomitees Alois Glück war. Und der hat vor dem großen, waren 100.000 Leute auf der Theresienwiese und ich war einige Meter daneben, da hat er gesagt, unsere Kirche ist mehr als die Summe ihrer Defizite. Ich glaube, das war gut und richtig. Niemand hätte damals eigentlich glauben müssen, dass wir 2018 noch einmal an einer solchen schwierigen Stelle stehen, weil sich nicht viel geändert hat zwischen 2010 und 2018. Darum war es gut, dass die Bischofskonferenz jetzt nach der MHG-Studie einstimmig beschlossen hat, gemeinsam mit dem Zentralkomitee einen synodalen Weg zu gehen. Noch, das muss ich ehrlich sagen, weiß heute ehrlicherweise niemand so recht, was das eigentlich heißt. Aber Kardinal Marx hat es im Grunde in seinen Konturen vorgestellt. Er sagte in der Pressekonferenz, die Kirche braucht ein synodales Voranschreiten. Papst Franziskus macht uns dazu Mut. Einstimmig haben wir beschlossen, einen verbindlichen synodalen Weg als Kirche in Deutschland zu gehen. Ein verbindlicher synodaler Weg, der eine strukturierte Debatte ermöglicht, und zwar gemeinsam mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, also mit den Laienchristen. Wir werden als Bischöfe Formate für offene Debatten schaffen und uns an Verfahren binden, die eine verantwortliche Teilhabe von Frauen und Männern aus unseren Bistümern ermöglichen. Das nenne ich Augenhöhe übrigens. Kardinal Marx schreibt weiter: Wir werden uns mit drei Themenbereichen beschäftigen. Erstens mit den Fragen von Macht, Partizipation und Gewaltenteilung in der Kirche. Es steht hier nicht drin, aber ich rechne ausdrücklich dazu auch die Frage der Rolle der Frau und der Charismen der Frau in der Kirche. Das zweite ist Sexualmoral. Wie steht es mit der Wirklichkeit, mit dem gelebten Leben der Gläubigen und der Lehre der katholischen Kirche, die so weit davon entfernt ist, zum Teil? Und drittens, priesterliche Lebensformen. Sie wollen darüber sprechen, wie die priesterliche Lebensform künftig sein muss, sein kann in unserem Land. Denn eins ist klar, in anderen Diözesen, hier nicht so sehr, glaube ich, in anderen Diözesen machen sie riesigen große Gemeinde, zerstören sie gemeindliches Leben, meine ich, und das nur aus einem einzigen Grund, weil es zu wenig Priester gibt. Kein anderer Grund. Alle anderen Gründe sind mehr oder weniger dafür herangezogen. Und der Kardinal ermutigt uns also, in einer gemeinsamen Zusammenkunft von Bischöfen und Mitgliedern des Zentralkomitees voranzugehen. Thomas Sternberg, unser Präsident, ein Münsteraner, wie Sie wissen, hat den Vorschlag umgehend begrüßt, aber auch mit wenigen Worten den Finger in die Wunde gelegt. Er sagte: Wir stehen bereit, mit den Bischöfen in der gemeinsamen Konferenz und der Tagung im September dieses Jahres die Vorbereitung zügig voranzubringen. Jetzt kommt's. Wenn der Wille zu wirklicher Veränderung erkennbar wird. Das heißt nämlich auch, den Finger in die Wunden zu legen, dass viel geredet wurde in den letzten Jahrzehnten und wenig getan wurde. Auf dem Hinweg habe ich einen Artikel gelesen über die kirchliche Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das mag vielleicht den einen oder anderen von Ihnen überraschen, aber es ist eine ganz wichtige Sache, dass man sich als Christ, als Katholik an ein innerkirchliches Gericht wenden kann, wenn etwas passiert, was nicht in Ordnung ist. Wenn Entscheidungen der Verwaltung fallen, das hat man die Synode vor 40 Jahren gefordert, und vielleicht setzt man es jetzt endlich um. Und die Frage, wie man vor 2 Jahren die Frage gelöst hat oder auch nicht gelöst hat, jedenfalls nicht für alle gelöst hat, wie evangelische Ehepartner sich an der Kommunion beteiligen können, obwohl sie verheiratet sind, ein Sakrament miteinander eingegangen sind, das war auch kein besonders gutes Beispiel, weil man eine gemeinsame Lösung entwickelt hatte, aber sie nicht gemeinsam umgesetzt hat. Und der synodale Weg also muss auf Augenhöhe sein, dann können wir gemeinsam Zeugnis geben in unserer Zeit. Ich möchte schließen, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder, mit einer Geschichte, die sich damit befasst, ob das alles Sinn macht. Manchmal fragen wir uns das ja als Laien, wie als Bischöfe, wie als Priester, als Ordensleute, macht das eigentlich alles Sinn, was wir tun? Brennt unser Herz und hat das irgendeinen Effekt? Welche Frucht bringt das? Und wenn wir "Gebt Zeugnis von unserer Hoffnung" sagen, was bewirkt das? Wo sieht man Ergebnisse? Im letzten Jahr habe ich die Biografie eines weltbekannten Psychologen gelesen. David Yellum heißt er, mit Y. Yellum, vielleicht haben Sie schon mal was davon gehört. Yellum erzählt in seiner Biografie von einer Patientin, die nicht mehr sprach. Es schreibt, sie war stumm und verharrte oft stundenlang in einer Position. Yellum war ratlos. Er ging jeden Tag eine Viertelstunde zu ihr, in der Klinik da, und erzählte ihr einfach von Begebenheiten, Gedanken, die ihn bewegten, Dinge, die passiert waren, Fragestellungen, über die er nachdachte und nachspürte. Keine Reaktion. Manchmal bewegten sich ihre Lippen, aber sie sagte kein Wort. Erst nach vielen Monaten stellte sich, mehr kann ich hier nicht sagen, eine Besserung ein. Die Frau wurde wieder gesund. Einige Zeit später, als Yalom im Gespräch mit ihr die Zweifel äußerte und sagte, ja, ich war ja immer bei Ihnen, aber das hat ja alles nichts genützt, ne? Sagte sie sofort, oh nein, Dr. Yalom, Sie irren sich. Das sollten Sie nicht denken. Die ganze Zeit sind Sie für mich mein Brot und meine Butter gewesen. Indem wir Zeugnis geben als Kirche, wir Bischöfe, Priester, Ordensleute, Laien, als Volk Gottes gemeinsam unsere Verantwortung wahrnehmen, ja auch manche Wunde der Gesellschaft und auch manche Wunde der Kirche anschauen und unseren Finger hineinlegen, auch bei uns selbst. Indem wir also das tun und indem wir in seiner Spur gehen, zu gehen versuchen, sind wir vielleicht doch in mancher Hinsicht für viele Menschen Brot und Butter, ohne es zu wissen. Hoffen wir es. Amen.